Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute für Sie am Mikrofon Bastian Rudde. Guten Morgen. Regierungskrise in Malta, ausgelöst durch Mordermittlungen. Ein Thema dieser Sendung. Außerdem Start mit Verzögerung. Das EU-Parlament stimmt über die neue Kommission ab. Und für eine Handvoll Rubel Häftlinge in Russland sind billige Arbeitskräfte. Wenn ein Minister sein Amt ruhen lässt, ein anderer zurücktritt und zudem der Büroleiter des Premierministers hinschmeißt, dann ist die Diagnose glasklar: Regierungskrise. In diesem Fall in Malta, ausgelöst durch Ermittlungen rund um den Mord an der international bekannten Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia. Sie hatte unter anderem über Korruption und Geldwäsche berichtet und wurde vor gut 2 Jahren durch eine Autobombe umgebracht. Unsere Korrespondentin Lisa Weiß beobachtet von Italien aus, was in Malta passiert. Frau Weiß, warum genau jetzt diese Rücktritte?
Also vor kurzem ist im Zusammenhang mit Geldwäschevorwürfen ein Mann festgenommen worden. Und dieser Mann hat eben im Verhör gesagt, er habe Informationen zum Mord an Caruana Galizia. Er wisse eben, wer die Hintermänner seien. Und wenn er Straffreiheit bekomme, dann packe er aus. Und daraufhin hat einige Tage später die Polizei dann einen sehr bekannten maltesischen Geschäftsmann festgenommen, der gerade auf seiner Yacht von der Insel fliehen wollte. Und dieser Geschäftsmann ist ja sozusagen die Verbindung. Der ist Direktor eines Konsortiums, das 2013 den Auftrag von der Regierung bekommen hat, ein großes Gaskraftwerk zu bauen. Und gleichzeitig gehört diesem Geschäftsmann eine Offshore-Gesellschaft namens 17 Black. Und diese Offshore-Gesellschaft, die sollte Geld an 2 weitere Briefkastenfirmen zahlen, die dem Stabschef des Premiers und dem Tourismusminister gehörten. Die beiden, die jetzt eben zurückgetreten sind. Genau. Und der Tourismusminister, sollte man noch dazu sagen, der war zu diesem Zeitpunkt Energieminister. Also es würde ganz prinzipiell, jetzt ganz theoretisch gesprochen, Sinn machen, genau diese beiden zu bestechen, um den Zuschlag für dieses Kraftwerk zu bekommen. Wobei beide bestreiten, da jemals Geld erhalten zu haben. Und jetzt kommt eben Daphne Caruana Galizia ins Spiel. Sie hatte zu 17 Black, dieser Firma, und zu Korruption recherchiert und das alles rausgefunden. Sie wusste nur noch nicht, wer dieser Geschäftsmann ist. Und dann wurde sie eben ermordet. Und jetzt berichten ganz aktuell maltesische Zeitungen, dieser Geschäftsmann habe eben den Stabschef des Premierministers in einem Verhör schwer belastet. Der habe sich mit dem ersten Mann, der verhaftet worden ist, getroffen, habe diesen einen Job in der Regierung versprochen und er sei außerdem mindestens in einen großen Korruptionsdeal verwickelt. Und dann gibt es ja noch den Wirtschaftsminister, der sein Amt ruhen lässt und der war schon im vergangenen Jahr verdächtigt worden, dass er eben einen der Mörder Caruana Galizias getroffen haben soll. Also es klingt nach einem Krimi, es ist zugegeben etwas kompliziert, aber ich glaube auch sehr, sehr, sehr spannend, was da gerade passiert.
Und Sie haben es gesagt, die Regierungsvertreter, die weisen die Vorwürfe zurück, das müssen wir auch festhalten. Ehemalige Kollegen von Daphne Caruana Galizia und die Familie fordern, dass auch Premierminister Joseph Muscat zurücktritt oder abgesetzt wird. Welche Rolle spielt er in den Ermittlungen?
Also es ist keine direkte Verbindung zwischen ihm und dem Mord bekannt, jedenfalls bisher. Also diese möglichen Verbindungen zwischen dem Geschäftsmann und seinen Regierungsmitgliedern und Vertrauten, die sind allerdings schon länger bekannt. Und Muscat hat sich immer vor sie gestellt. Momentan ist seine Taktik, sich selbst als der große Aufklärer darzustellen. Also er hat den beiden Männern, die verhaftet wurden, also sowohl diesem Geschäftsmann als auch diesem Mittelsmann, angeboten, eine präsidiale Amnestie, wenn sie Informationen liefern, die dazu dienen, die Schuldigen zu bekommen und dann auch eben zu verurteilen, dann sollen sie straffrei ausgehen. Das ist sehr umstritten, gerade auch, weil dieser erste Mann, der festgenommen worden ist, auch anderer Straftaten verdächtigt wird, die eben überhaupt nichts mit diesem Fall zu tun haben. Und Muscat ist da auch irgendwie sehr wechselhaft. Mal sagt er, diese Begnadigung gibt's, mal sagt er, nee, das machen wir doch nicht. Jetzt sieht es momentan so aus, als werde dieser Mann wirklich begnadigt, wenn er auspackt. Und der besitzt wohl, berichten mal britische Medien Aufnahmen, die quasi belegen könnten, wer die Hintermänner sind. Ganz insgesamt ist Muscat ganz definitiv angeschlagen. Also er hat sich am Wochenende nochmal des Vertrauens des Parlaments versichert. Er hat auch immer gesagt, er tritt zurück, wenn es eine direkte Verbindung zwischen ihm und dem Mord gibt. Und jetzt hat er aber eben wirklich 3 Regierungsmitglieder bzw. enge Vertraute weniger. Also die Opposition fordert ganz laut seinen Rücktritt, auch die Angehörigen, sie ja schon erwähnt, aber auch außerhalb Maltas werden Stimmen laut, dass er die politischen Konsequenzen tragen soll. Also beispielsweise auch der Grünen-Politiker im Europäischen Parlament, Sven Giegold, der fordert eine internationale Untersuchung. Und es gab in Malta sehr, sehr große Proteste vor dem Parlament. Also gestern Abend, die haben mit Eier geworfen, immer wieder Mafia geschrien. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er sich nicht mehr lange als Premierminister halten kann.
Halten wir fest, also die Suche nach den Hintermännern des Mordes an Caruana Galizia, die kommt offenbar voran. Nochmal zu Malta generell. Wie groß ist denn das Problem mit Korruption in diesem Außenposten der Europäischen Union? Korruption ist ja eines der Themen, wozu Caruana Galizia viel recherchiert hat.
Ja, also im Korruptionsindex von Transparency International von 2018 steht das Land im europäischen Vergleich wirklich nicht gut da. Also die Korruption ist ziemlich hoch. Also da fällt natürlich auch der Mord jetzt in Caruana Galizia drunter, diese ganzen Offshore-Firmen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Dann gibt es noch ein sehr umstrittenes Programm, das Menschen erlaubt, die Staatsbürgerschaft mehr oder weniger zu kaufen. Und eben Premierminister Muscat selbst, der hatte auch immer wieder mit Korruptionsvorwürfen zu kämpfen. Der hat 2017 sogar mal vorgezogene Neuwahlen abgehalten, weil seiner Frau vorgeworfen worden ist, geheime Briefkastenfirmen gehabt zu haben. Das ist an und für sich in Malta nicht strafbar. Aber diese Firmen, die werden eben gerne für Geldwäsche genutzt und die ist selbst in Malta illegal.
Über die Regierungskrise in Malta war das. Lisa Weiß, vielen Dank dafür. Wenn in einem politischen Programm für alle was dabei ist, dann zeigt das in der Regel, wie knapp der Kampf um Mehrheiten ist. Und damit sind wir im Europaparlament. Das stimmt heute, ein halbes Jahr nach der Europawahl, über die neue Kommission ab, angeführt von der deutschen Präsidentin von der Leyen. Die will unter anderem mehr Gerechtigkeit erreichen zwischen Frau und Mann, europäische Klimaneutralität bis 2050, mehr Mindestlöhne und ein stärkeres globales Standing Europas. Für alle etwas und erreichen will von der Leyen das mit 26 Kommissarinnen und Kommissaren, die eigentlich schon vor einem Monat ihre Arbeit aufnehmen sollten. Doch das Parlament lehnte 3 Kandidaten ab. Jetzt steht das nachbesetzte Team und wird heute in der abschließenden Abstimmung wohl die notwendige einfache Mehrheit erhalten. Bettina Klein berichtet.
Es ist der offenkundigste Unterschied zu allen bisherigen EU-Kommissionen und Ursula von der Leyen hat ihn selbst zum Thema gemacht, als sie am 16. Juli in Straßburg um die Stimmen der Abgeordneten warb. 40 Jahre nach Simone Veil, der ersten Parlamentspräsidentin, steht eine Frau zur Wahl für den Chefposten der Kommission, verkündete sie voller Stolz.
Et 40 ans plus tard, c'est avec une grande fierté que je puisse dire, c'est finalement une femme. Qui est la candidate à la présidence de la Commission européenne.
Die Gendergerechtigkeit war dann auch eines ihrer Ziele. So liegt der Anteil von Frauen in der neuen Kommission bei 12-15. Das sind immerhin 44%. Doch es ist das globale Umfeld, das diese Kommission vor allem von der vorherigen unterscheiden wird. Nicht mehr geht es in erster Linie um innereuropäische Zielstellungen und Verfeinerungen vom Projekt Europa, sondern zunehmend auch um globale Fragen und darum, wie Europa sich in der Welt positioniert.
Wer mit mir dieses Europa stärken, wachsen und blühen lassen will, hat mich als leidenschaftliche Kämpferin an seiner oder ihrer Seite. Wer aber dieses Europa schwächen, spalten und ihm seine Werte nehmen will, der findet in mir eine erbitterte Gegnerin.
Von der Leyens Worten im Juli war noch die Sorge über ein auseinanderbrechendes Europa anzuhören, das bis zur Europawahl die Diskussionen dominierte. Die neue Kommission anno 2019 spiegelt auch den fundamentalen Wandel wider, den Europa und vor allem die westliche Welt in den vergangenen 5 Jahren durchlebt hat. Der Zulauf für Populisten und Nationalisten, für die die Stichworte Brexit und Trump-Wahl zum Symbol wurden, hat den Fokus stärker auf dahinterliegende Probleme gerichtet. Allen voran die fortschreitende Globalisierung, die Digitalisierung, aber auch der Klimawandel und seine Folgen. Von der Leyens Antwort sind 6 Leitlinien, die sie so formuliert hat.
Ein europäischer grüner Deal. Eine Wirtschaft, deren Rechnung für die Menschen aufgeht. Ein Europa, das für das digitale Zeitalter gerüstet ist. Schützen, was Europa ausmacht. Ein stärkeres Europa in der Welt. Neuer Schwung für die Demokratie in Europa.
Mit einer Bündelung von Kompetenzen in der Kommission will die Neue den Weg der Alten fortschreiben. Aber es kommen weitere Elemente hinzu. 3 exekutive Vizepräsidenten, die es vorher nicht gab, mit besonderen Befugnissen. Jeweils zuständig für die 3 Kernaufgaben Green Deal, Digitalisierung und Wirtschaft. Nahezu alle Themen sind jeweils einem Vizepräsidenten und einem weiteren Kommissar zugedacht. Ohnehin wird auch diese Kommission nicht wie eine Regierung arbeiten können. Ein Missverständnis, das sich durch die bis jetzt sehr stabilen Verhältnisse eingeschlichen hat, wo Christdemokraten und Sozialdemokraten in einer Art informellen Großen Koalition das Europäische Parlament quasi kontrolliert haben, sagt Josef Janning von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations.
Das hat ein wenig die Vorstellung genährt, als sei die Kommission so etwas wie eine Regierung nur auf europäischer Ebene. Und das ist sie ja eigentlich nicht.
Von der Leyen wird stattdessen einen Balanceakt zwischen dem Rat der Mitgliedstaaten einerseits und einem jetzt viel diverseren Parlament andererseits hinbekommen müssen. Ein Parlament, das zudem durch das gescheiterte Spitzenkandidatenprinzip Wunden davongetragen hat. Die Grünen, die von der Leyen im Juli noch abgelehnt haben, wollen sich heute zumindest nur noch enthalten. Die deutschen Sozialdemokraten versprechen sogar ein überwiegendes Votum für sie. Die Erwartungen an sie von Seiten der Staaten werden sich im Alltag der Kommissionsarbeit wohl abschleifen, glaubt Josef Janning. Zu vielfältig sind die Themen, zu komplex die verschiedenen Handlungsstränge, als dass einzelne Länder genügend Druck auf die Kommissionspräsidentin aufbauen könnten.
Und ich glaube, dass das auch für den französischen Präsidenten Macron gilt, dessen kraftvolle Ankündigungen ja auch sonst in der europäischen Politik nicht die Wirkung entfalten oder die Reaktion auslösen, die er gerne sehen würde.
Die Bestätigung der Kommission heute Mittag ist jedenfalls nicht mehr geheim, wie noch die Wahl Ursula von der Leyen im Juli. Ihre Unterstützer hoffen, dass dies die Zahl der Abweichler in den eigenen Reihen in Grenzen halten wird.
Stimmt das EU-Parlament heute zu, kann die neue Kommission am 1. Dezember ihre Arbeit aufnehmen. Bettina Klein berichtete. In Europa heute fahren wir diese Woche ein in den Knast. Russische Gefängnisse ist der Titel unserer Reportagereihe. Gemessen an der Bevölkerung sitzen in Russland 5-mal so viele Menschen in Haftanstalten wie in Deutschland. Zu einem russischen Gefängnis gehören in der Regel Werkstätten, in denen Insassen zum Beispiel Uniformen nähen für die Polizei und andere Behörden. Die Häftlinge sind billige Arbeitskräfte. Ihr ohnehin niedriger Lohn wird oft noch karger, weil korrupte Gefängnismitarbeiter offenbar gerne mal die Hand aufhalten. Unsere Reporterin Gesine Dornblüt, die hat sich darum bemüht, offiziell Einblick zu erhalten in die Arbeitsbedingungen russischer Häftlinge, allerdings ohne Erfolg. Und daher hat sie sich vor einer Kolonie umgehört, begleitet von einem ehemaligen Insassen.
Ruslan Wachapow von der Gefangenenhilfsorganisation Russ-Sidjaschaya lenkt seinen alten Kombi stadtauswärts. Der Randbezirk von Jaroslawl ist gesichtslos. Mehrstöckige graue Wohnhäuser, hier und da ein Supermarkt. Auf der linken Straßenseite beginnt ein langer, hoher Bretterzaun. Dahinter liegt die Besserungskolonie Nummer 8 des Gebiets Jaroslawl. Im Volksmund auch die Zone. Rund 1500 Männer seien hier untergebracht, erläutert Wachapow. Keine Schwerverbrecher, aber solche, die zum wiederholten Male verurteilt wurden. Ein erstes Tor steht offen. Dahinter Gewächshäuser. Hinter einem Gatter schnattern Gänse. Nahe der Einfahrt, unübersehbar für jeden Besucher, steht ein Gedenkstein. Darauf Hammer und Sichel, Schild und Schwert. Die Insignien des NKWD, des nach der Oktoberrevolution gegründeten Innenministeriums der Sowjetunion und seiner Geheimpolizei. Der NKWD ist für den Tod von Millionen Menschen verantwortlich.
Ein Denkmal dieser Art steht in jeder Kolonie. Die Strafvollzugsbehörde ist immer noch stolz darauf, dass sie aus dem NKWD hervorgegangen ist.
Die Häftlingsunterkünfte liegen hinter hohen Mauern und Stacheldraht. Auf einem Dach sind Männer zu sehen.
Das sind Verurteilte, eine sogenannte Baubrigade. Wahrscheinlich decken sie das Dach.
In einem länglichen Gebäude diesseits der Mauern steht eine Tür offen. Der Besucherraum. Ein paar Leute stehen Schlange. Sie haben Tüten dabei. Zigaretten, Tee, Süßigkeiten, Wurst. Darüber freuten sich die Häftlinge am meisten, erzählen sie. Dazu Fertiggerichte, Kartoffelbrei zum Einrühren und Tütensuppen. Die Männer und Frauen sind wortkarg. Ruslan Wachapow erklärt, warum.
Ihre Angehörigen sitzen hier ein. Wenn sie reden, kann das sehr gefährlich sein für die Leute drinnen. Von Schlägen bis hin zur Strafzelle. Die Wärter fühlen sich allmächtig. Die fackeln nicht lange, die machen einfach. In der Zone bist du ein Stück Vieh.
Ein Auto fährt vorbei, biegt ab, hält vor einer großen Halle.
Das ist das Gemüselager der Kolonie.
Ein Mann steigt aus, verschwindet in der Halle, kommt mit Kartons wieder heraus und lädt sie auf die Rückbank.
Warum lädt der dort Sachen ein? In ein Zivilfahrzeug? Aus dem Lager der Kolonie? Oder ist das etwa ein Wagen der Strafvollzugsbehörde? Ist es nicht. Deren Autos haben grüne Streifen. Das ist Diebstahl.
Es wäre nichts Ungewöhnliches. Dass Korruption im russischen Strafvollzug ein Problem ist, räumen selbst Mitarbeiter der Behörde ein. Hin und wieder kommen sogar Fälle vor Gericht. Während Wachapow sich noch ereifert, steigt ein Mann in grauem Gewand aus einem Auto.
Добрый день, батюшка. Вы в колонию сейчас?
Sergei Mironow ist orthodoxer Geistlicher in der Kolonie. 20 bis 30 Gefangene kämen zu seinen Gottesdiensten, sagt er.
Wenn sie entlassen werden, rufen sie mich an und sagen, ihre beste Zeit sei hier in der Kirche gewesen. Draußen in der Welt geraten sie in Versuchung und Unglück.
Die Gefangenen kämen mit allen Problemen zu ihm, erzählt der Priester. Seiner Ansicht nach müsse sich vor allem eines ändern.
Dass die Häftlinge arbeiten können und dafür einen angemessenen Lohn bekommen.
Ruslan Wachapow nickt. Oft zahle die Verwaltung den Häftlingen ihren Lohn einfach nur zum Teil aus. In diesem Moment gehen zwei Männer an den Gewächshäusern und den Gänsen vorbei Richtung Straße. Beide tragen in der einen Hand eine Tasche, in der anderen eine Zigarette. Ihre Kleidung ist schmutzig, die Hosenbeine schlackern. Der eine hat Schrammen im Gesicht, der andere ein offenbar gebrochenes und schief zusammengewachsenes Nasenbein.
Wir sind gerade entlassen. 6 Monate waren es, meine 4. Haftstrafe. Die Kolonie ist erträglich. Die Haftbedingungen sind okay. Die Beamten schlagen nicht völlig über die Stränge und das ist die Hauptsache.
Der andere hat diesmal 5 Monate gesessen. Während der Haft hätten sie beide in den Werkstätten gearbeitet, erzählen sie. Viel von ihrem Lohn sei ihnen nicht geblieben. Der eine holt ein paar Scheine aus der Hosentasche. 850 Rubel. Umgerechnet rund 12 Euro.
Natürlich sind die verpflichtet, mehr zu zahlen. Aber das heißt nicht, dass sie es auch tun. Das System ist so. Für die Heimfahrt wird es reichen.
Beide haben eine mehrstündige Busfahrt vor sich. Und dann?
Erstmal nach Hause fahren. Sich möglichst nicht betrinken. Und dann arbeiten, ehe sie dich wieder einlochen.
Russische Gefängnisse. Morgen berichtet Gesine Dornblüt, wie schwierig es für ehemalige Häftlinge sein kann, einen Platz zu finden in der Gesellschaft jenseits der Mauern. Mit diesem Hinweis endet Europa heute für heute. Ich bin Bastian Rudde. Danke für Ihr Interesse und einen angenehmen Tag noch.